Naturbereich. Aber ich habe gesehen, dass dieser Mirabellenbusch übersät war mit Tausenden von Knospen. Kälte, Wind und Dunkelheit hat er getrotzt und jetzt ist er bereit. Nur das Wetter noch nicht. Ich bin aber sicher, dass an einem der nächsten Tage diese Knospen aufgehen werden und diese vielen Blüten mir zur Augenweide werden und zum Dufterlebnis und vielen Bienen und vielen Insekten sich daran laben können. Wenn ich so an meinen eigenen Garten denke, dann ist das jetzt so die Zeit, dass ich mir überlege, naja, was könnte ich denn da irgendwie sehen? Sind es Kapuzinerkresse, Möhren oder Mais oder irgendwie sowas? Was habe ich überhaupt vor dieses Jahr? Ich bin ein bisschen unruhig, weil ich habe den Salat noch nicht in die Erde gesteckt, aber es kommt noch. Und wie sieht überhaupt der Zustand meiner Bäume aus? Also ehrlich gesagt, ich habe schon ein bisschen losgelegt, habe sie schon ein bisschen in Form geschnitten, weil ich auch möchte, dass ich eine möglichst reiche Ernte habe. Und genauso überlege ich mir aber auch inzwischen, mit wem möchte ich mich in diesem Jahr darin treffen? Wer wird kommen? Wird es zum Frühstück sein? Oder vielleicht zum Austausch am Feuerkorb? Wird es Zeiten geben, in denen ich in meinem roten Liegestuhl liegen kann und ein Buch lese und ausspannen kann? Ich muss gestehen, das Ganze ist gar nicht so einfach. Ich habe inzwischen ein paar Jahre Erfahrung damit, so ein Gartenjahr wirklich durchzustehen. Meistens ist es so, dass ich am Anfang ganz gut loslege. Ja, und dann vergesse ich meine Tomatenpflänzchen auszugeizen und sie anzubinden und das Ganze fängt an zu wuchern und das Unkraut gleich mit und die Ernte fällt nicht ganz so reichlich aus, wie es sein könnte. Deshalb habe ich so angefangen. Daniela Mailänder beschreibt in ihrem Buch Herzheimat eindrücklich, wie sie sich für ein Triathlon vorbereitet hat und dabei unbedingt weit vorne abschneiden wollte. Ich lese mal ein Zitat von ihr vor. Sie ist übrigens in echt am Willow Creek Kongress zu erleben. Also wer möchte, nächstes Jahr gibt's wieder so einen. Der Startschuss ertönte und ich wollte unbedingt zu den Ersten gehören. Ich spurtete los, stürzte mich ins braune Wasser und schwamm mich schnell in die vorderen Reihen. Dachte ich zumindest. Zwischen meinen Kraulbewegungen ging mein Blick immer wieder nach vorne. Innerlich jubelte ich, vor dir ist niemand. Und stolz ruderte ich weiter wild mit den Armen und japste nach Luft, bis sie mir ausging. Ich musste ein paar Brustschwimmzüge machen. Immer noch niemand vor mir. Außer die ganze Masse, die sich weit links von mir im Schwarm bewegte. Es waren meine Konkurrenten. Ich hatte über meinen wilden, unkoordinierten Kraulbewegungen, die nicht an meinem Atem angepasst waren, die Richtung und die Kraft verloren. Ich habe gedacht, das passt irgendwie in unsere Zeit. Wir wollen schnell sein und etwas erreichen. Wir strengen uns an. Wir säen, wir pflanzen. Auch über unsere eigene Kraft und über unsere eigene Konstitution hinaus. Und wir verlieren dabei die Richtung, den Rhythmus und die Kraft. Oft merken wir es erst zu spät. Einem gesunden Baum in einer intakten Natur passiert das nicht. Der weiß, wann was dran ist. Wann Blütezeit, wann Erntezeit und auch wann Ruhezeit dran ist. Meine Predigt heute gehört zu der Reihe Die Kunst der Lebensführung, das wurde schon gesagt. Und ich wähle den Titel, so und jetzt brauche ich dieses andere Teil, habe ich das irgendwo in mein Körbchen noch gesteckt oder? Hier, ich hab's. Genau, achte zuerst auf dein Herz, dann richte den Blick genau auf deinen Weg. Achte zuerst auf dein Herz. Dann richte den Blick genau auf deinen Weg. Ich möchte Bezug nehmen auf ein paar Bibelstellen, die ganz ähnlich lauten. Ja, habe ich das vielleicht noch nicht eingestellt? Oder könnte ich das andere Teil vielleicht haben? Das geht irgendwie nicht. Vielen Dank. Ich gebe dir das mal. So, mal sehen. Ah, ja. Also, Paulus sagt zu den Ältesten oder Bischöfen, wie sie dort genannt werden, in Ephesus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und Paulus sagt auch seinem nahestehenden Mitarbeiter, Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Jedes Mal betont er als erstes, hab Acht auf dich selbst und dann auf den Verantwortungsbereich. Ganz ähnlich im Alten Testament. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Auch hier wieder die Betonung, zuerst auf das eigene Herz zu schauen. Aber was könnte man unter dieser Aufforderung, auf sich selbst oder auch auf sein Herz zu achten, verstehen? Es ist auffällig, wie häufig in der Bibel von einem Garten geredet es und dieses Bild des Gartens verwendet wird. Ganz am Anfang setzt Gott den Menschen in den Garten Eden. Und dort bekommt er den Auftrag, diesen Garten zu kultivieren und zu bewahren. Ja, Gott ist selber so begeistert dabei, dass er diese ganzen Tiere schafft und auch die Vögel und er bringt sie. Und das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 2, Vers 19. Er bringt sie zu dem Menschen und er ist ganz gespannt und neugierig, dass der Mensch die sieht und auch wie der Mensch sie nennt. Und genauso wie der Mensch sie nennt, sollen sie heißen. Also was für ein Joint Venture, was für eine Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch und was für eine Beauftragung auch, die der Mensch da eigentlich hatte. Gott sucht diese Gemeinschaft im Garten. Und kurz darauf wird berichtet, dass Gott in den Garten ging, als es kühl geworden war. Und Adam rief, wo bist du? Doch der Mensch hatte sich nach dem Sündenfall versteckt. In Jesaja wird verheißen, dass ein Mensch, der niemanden unterjocht und nicht mit Fingern zeigt, der nicht übel redet, den Hungrigen sein Herz finden lässt und den Elenden sättigt, wie ein bewässerter Garten sein wird. Wer es mitschreiben will oder nachlesen will, das steht in Jesaja 58, Verse 9 bis 11. Und auch Jeremia spricht davon in 31, 12, dass unsere Seele wie ein wasserreicher Garten sein soll. Und ich möchte noch erwähnen, dass Jesus selbst den Ort eines Gartens gewählt hat, um sich vorzubereiten für seinen Tod am Kreuz. Im Garten Gethsemane verbringt er die Nacht davor und er bringt seine große Angst Gott. Er hätte gerne gehabt, dass seine Freunde das mit ihm durchstehen, auch mit in diesem Garten sind. Aber sie waren zu müde und sind eingeschlafen. Und aus diesem Grund, aus diesen Gründen, kann der Garten als ein Bild für unsere Persönlichkeit verstanden werden. Unsere Persönlichkeit, die Pflegebedarf und der Gott begegnen möchte. Unsere Persönlichkeit wird Einfluss haben. In jeder Begegnung mit Menschen, auch in unseren Tätigkeiten. Und deshalb ist es so wichtig, auf sie zu achten. Wie sieht dein Garten aus? Beginnen wir mit den Quellen. Was sind deine Quellen? Das Wichtigste für einen fruchtbaren Garten ist Frischwasser. Davon geht Leben aus. Was belebt dich? Was schenkt dir neue Kraft? Und warum ist es überhaupt so wichtig, sich damit zu beschäftigen? Wir sind als Menschen mit Sehnsüchten ausgestattet. Die können uns zu Gott führen, zu dem, was Gott für uns hat. Sie können uns aber auch ködern nach dem Motto, ich habe so einen Hunger, dass ich vor lauter Durst nicht weiß, was ich rauchen soll, so müde bin ich. Ich sag das nochmal. Ich habe so einen Hunger, dass ich vor lauter Durst nicht weiß, was ich rauchen soll, so müde bin ich. Ja, ihr kennt das. Wir haben Bedürfnisse und wir füllen sie mit was grundsätzlich anderem. Das ist so nicht gedacht. Wenn wir nicht wissen, welche gesunden Quellen zu unserem Garten gehören, wie uns Gott selbst versorgt und wir nicht lernen, diese dankbar anzunehmen, sind wir in permanenter Gefahr, uns gemäß unserer leergelaufenen Bedürfnisse nach dem auszustrecken, was der Teufel uns dann gerne anbietet. Jürgen Grün hat vor 2 Wochen davor gewarnt, dass uns der Teufel gerne Wasser für Wein anbietet, uns täuscht. Und wenn wir nicht annehmen, was Gott für uns hat, sind wir in großer Gefahr, in die Falle zu gehen. Und David geht von so einem gütigen Gott aus, der ihn immer wieder erquickt und er bittet ganz praktisch immer wieder um diese Zuwendungen. Ihr könnt mal aufmerksam durch die Psalmen gehen. Das ist auffällig. Also, es ist wichtig, sich an dem zu erfreuen, was Gott uns gibt. Was kann das sein? Ich nenne es mal als erstes Begegnungen. Zum Beispiel Begegnungen mit Gott. Begegnungen, indem ich sein Wort lese und aufmerksam aufnehme. Manches wird mich darin ansprechen. Ich werde im Innern getroffen sein. Ich bin so ein Mensch, ich gehe aber auch gerne durch die Natur und irgendwie begegnet mir Gott da. Das muss jeder finden, wie er Gott begegnen kann. Aber seine Stimme im Innern zu hören, kann unsere Sehnsucht zutiefst stillen. Zu Begegnungen möchte ich aber auch den Austausch mit anderen Menschen nennen. Menschen, bei denen ich ohne Angst und in einem Schutzraum mich öffnen kann. Wo wir einander begegnen können, voneinander erfahren. Wo wir durchtragen und durchgetragen werden. Solche Begegnungen können uns erfüllen. Und wir werden dadurch viel unabhängiger von der Zuwendung für unser Tun, wenn wir gute Freundschaften pflegen. Ich mache es zum Beispiel ganz praktisch so, dass ich gerne um Predigten vorher und nachher mir Termine setze, wo ich mich mit meinen Freundinnen treffe, damit ich einfach unabhängiger bin von dem, was ihr hinterher zu mir sagt. So, aber lasst uns nicht vergessen, mit den nahestehenden Menschen, mit unserer Familie zu beginnen. Sinn ist was ganz Wichtiges, vielleicht durch ein gutes Buch erschlossen, vielleicht durch eine Predigt. Sinn nährt unsere Seele. Wenn ich verstehe, wie meine Arbeit in einem größeren Zusammenhang steht, wie sie vielleicht Menschen dient, jemanden hilft, dann kann ich sie gerne tun. Wir Menschen brauchen Sinn im Leben. Freude. Was bereitet dir Freude? Wer hat noch kein Kätzchen gestreichelt und sich an dieser Berührung von diesem putzigen und sich windenden Wollknäuel, flauschigen, gefreut? Wir sind mit Sinnesorganen ausgestattet. Musik zu machen und zu hören kann Freude bereiten. Es gibt köstliche Speisen, die auf der Zunge zergehen. Duft von blühenden Gärten oder auch guten Gerichten. Ausgeschlafen einer Tätigkeit nachzugehen, die uns wirklich erfüllt, kann glücklich und zufrieden machen. Und wir brauchen das Entdecken von Freude in unserem Leben. Das sind Geschenke Gottes. Er kann uns zu den Quellen führen, die er vorbereitet hat. Trinken müssen wir schon selbst. Frieden. Wie kommst du zur Ruhe, zum inneren Frieden? Ist es der Spaziergang in der Natur oder die warme Badewanne? Was entspricht dir? Vielleicht auch Feierabend genießen. Wie kannst du ausruhen? Ich möchte dich ermutigen, deine Quellen zu finden. Wie ist der Zustand deiner Bäume? Ein gesunder Baum hat ein großes Wurzelwerk. Kann man sich vorstellen, kann man aber jetzt nicht sehen, ne? Und was er zum Wasser unterirdisch hinstreckt. Er hat einen Stamm, der gesund und stabil für das ganze Gewicht der Krone sein muss. Das sind Ölbäume, die haben nicht so eine Riesenkrone, aber wir können uns auch andere Bäume vorstellen, die so eine richtig massige Krone haben, so eine Eiche zum Beispiel, ne? Und in Psalm 1 und wie auch in Jeremia 17 wird ein Mensch, der auf Gott vertraut, mit einem Baum verglichen. Und das Wurzelwerk steht für unsere Beziehung zu Gott, für unser Ausstrecken nach Gott und seinem Wort. Am ehesten vergleichbar mit dem Stamm ist unsere Charakterfestigkeit. Es ist hier die Rede von einem Menschen, der sich weder nach dem Rat von Gottlosen ausrichtet, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und da möchte ich nochmal drauf hinweisen. Unmittelbar nach der Aufforderung in den Sprüchen, vor allem aber behüte dein Herz, folgt die Aufforderung, tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Genauso auch wie bei der Jesaja-Stelle von dem bewässerten Garten steht als Voraussetzung, wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, wirst du sein wie dieser bewässerte Garten. Das heißt, wie wir mit anderen Menschen umgehen, welche innere Haltung wir ihnen gegenüber haben, scheint Gott sehr wichtig zu sein und scheint über die Gesundheit der Bäume in unserem Garten zu entscheiden. Wer über andere schlecht redet, anstelle auf sie zuzugehen, ist oft selbst verletzt worden. Ich habe einmal einen jungen Kirschbaum gekauft. Und ich habe nicht gesehen, dass der so eine große Verletzung hatte, so ein Schnitt von oben nach unten. Ich habe ihn gepflanzt und dann habe ich mich so geärgert, weil Kirschbäume können so richtig ekelhaft bluten. Und es sah eklig aus. Das tropfte einfach nur da den Stamm runter. Ich habe mich dann schlau gemacht, naja, so in Anführungszeichen schlau gemacht. Ich habe gedacht, das ist eine Infektion, ich muss sie jetzt operieren. Dann habe ich ein scharfes Messer genommen und habe das Ganze ausgeschnitten. Der Erfolg war überhaupt nicht sichtbar. Es hat nur umso mehr geblutet und es sah furchtbar aus. Und ich war kurz darauf, die Säge zu nehmen und einfach den Hauptstamm abzusägen und zu sagen, naja, mit Seitenästen geht's ja auch. Ich habe es nicht getan. Und über die Jahre habe ich zugesehen, wie rechts und links und oben und unten, also so ein Ring um diese Verletzung, die wirklich so groß ist, der Baum diese Verletzung überwallt hat. Zunächst ganz klein, heute so groß. Und ich war gestern da und ich habe gefühlt, und er ist trocken. Er ist gesund geworden. Und das ist für mich einfach so ein, so ein Bild, dass wenn wir unsere Verletzungen Gott hinhalten, dass wir ausheilen können, dass er uns dabei hilft. Und die Stellen, wo ein Baum solche Verletzungen überwallt hat, werden zu den stabilsten Stellen des Baumes. Da links sehen wir so einen Bereich, ich weiß jetzt nicht, kann man da drauf drücken? Ich kann das irgendwie nicht, egal. Links der Baum. Ja, der hat ziemlich viele solcher Stellen. Und auch wenn er später mal alt ist, der ist sehr alt, bleiben diese Stellen wie ein Gerüst bis zum Ende stehen. Aus den ehemaligen Verletzungen können die größten Stärken werden. Aber nur, wenn sie in gesunder Weise ausheilen dürfen. Dieser Garten, den ihr hier seht, ist der heutige Garten Gethsemane. Hier hat Jesus seinen Kampf gekämpft. Im Voraus. Er hat das mit Gott vorbereitet. So, kommen wir zum nächsten Garten. Müll. Ja. Jeder muss wissen, was er erhält, was er bewusst erlaubt oder unbewusst zulässt. Unser Garten kann vermüllen. Gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also ich muss dazu sagen, es gibt auch die Möglichkeit, dass er gewaltsam vermüllt wird. Ja, das gibt's auch, ne? Aber zum Beispiel der Konsum von Medien, insbesondere von Bildmedien, kann unseren Garten für lange Zeit vermüllen. Die Bilder, die wir uns reinziehen, gehen nicht so einfach aus dem Kopf. Sie nehmen Einfluss auf unsere Gedanken. Was ziehe ich mir rein? Wo investiere ich meine Zeit? Es geht auch um die vielen Angebote, die uns angepriesen werden. Pflegst du eine gewisse Smartphone-Hygiene? Könntest du einer Person darüber Rechenschaft geben? Aber auch in ganz normalen Beziehungen können wir zulassen, dass solche Zustände entstehen, dass unser Garten vermüllt wird, denn Menschen gehen nicht immer liebevoll miteinander um. Und deshalb komme ich zum nächsten. Sind Begrenzungen auch so wichtig? Die meisten Gärten haben Zäune. Sie sehen freundlich aus. Ich habe es mir jetzt mal verkniffen, so einen Landhausgarten zu nehmen mit ganz vielen Blüten und so weiter. Aber ich denke, das geht auch. Aber sie erfüllen einen Zweck. Sie sollen schützen, was innen ist. Wenn unser Nachbar Müll in unseren Garten werfen würde, würden wir ihn hoffentlich zur Rede stellen. Das geht auch freundlich. Und wir müssen das Gleiche tun, wenn jemand die Grenzen unserer Zeit, unserer Energie, unserer Persönlichkeit überschreitet. Voraussetzung, um anderen Grenzen setzen zu können, sind aber gute innere Bindungen. Beziehungen, die uns den notwendigen Halt dafür geben. Die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen. Sonst wird es schwierig, Grenzen zu setzen. So wie ein Garten sichtbare Grenzen hat, hat auch unser Leben, unser emotionaler Bereich, unser geistiger, aber auch ganz praktisch unsere Kapazität an Kraft, Zeit und Geld Grenzen. Und viele Menschen akzeptieren ihre Begrenztheit nicht und überfordern sich. Und deshalb bedeutet Freiheit auch, sich selbst Grenzen zu setzen und maßvoll zu leben. Für das Erforschen unserer eigenen Persönlichkeit brauchen wir Bereitschaft, auf unser Herz zu achten. Es schließt die Einladung an Gott ein, mit ihm zusammen unsere Persönlichkeit, unseren inneren Garten zu erforschen und mit ihm darüber zu sprechen, sodass mit der Zeit ein einzigartiger Garten entstehen kann Und egal, ob Nordwind oder Südwind, aus diesem Garten wird über seine Grenzen hinweg der Duft des Gartens wehen. Und mit Nordwind meine ich Prüfungen, Härtezeiten. Und mit Südwind meine ich Zeiten, wo du gefeiert wirst oder wo du Zuwendung hast. Deine Persönlichkeit wird Einfluss haben. Dein Herz ist wie so ein unveräußerliches Erbe. Ein Stück Land oder ein Garten, der nur dir gehört. Wenn du es nicht kennst oder es sich nicht lebendig anfühlt, darfst du wissen, dass Gott in deinem Leben immer mal wieder vor der Tür steht und klopft. Du hörst es, denkst vielleicht über dein Leben nach, fragst dich, ob es Gott gibt. Eine Lebenssituation konfrontiert dich. Du empfindest ein starkes Bedürfnis nach Gott. Wenn das so ist, dann ermutige ich dich, deine Herzenstür für ihn zu öffnen. Er kann dein Herz wieder lebendig machen. Deine Verletzungen sind sicher bei ihm. So, vielleicht sagst du jetzt, irgendwie, mein Herz ist irgendwie bestellt und du möchtest jetzt eher mal loslegen, ne? Also irgendwie, es kann ja nicht nur um die eigene Persönlichkeit gehen, es muss ja auch im Leben zur Sache gehen, ja? Und dann überlegst du, was kann das jetzt sein, was für ein Output soll mein Leben haben? Und in der letzten Predigt von Peter Krucker haben wir etwas über Lebenszeit gehört. Und dass gerade dieses begrenzte Leben die Zeit, die wir haben, so kostbar macht. Und wenn es um eine Lebensaussage geht, dann hilft es nicht, wenn wir immer irgendwie nur dieses höher, schneller, weiter andenken. Vom Ende her gedacht wird anderes wichtig. Zum Beispiel folgende Punkte. Welche Charakterzüge und Eigenschaften soll man wahrnehmen, wenn man mit mir zu tun hat? Oder welchen Beitrag will ich in meinen Lebensbereichen eingebracht haben? In Familie, Beruf, in Gemeinde? Das sind übrigens die Fragen, die man sich auch oft bei Beerdigungen von Leuten stellt. Aber das hat so seinen Vorteil. Und der dritte Teil aus der Bibelstelle von Sprüche 4, die beginnt mit Achte zuerst auf dein Herz, der geht so weiter. Lass deine Augen gerade ausschauen, richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Und mir hilft es zu notieren, welche Themen, welche Bibelverse mich ansprechen. Ich stelle über die Jahre fest, dass es nur einige wenige gibt, die ich nicht aussortieren kann, die immer wieder bleiben. Und ich gehe davon aus, dass die, die ich nicht wegsortieren kann, genau die sind, die mit meiner Lebensaussage zu tun haben. Und anders ausgedrückt, die mit dem zu tun haben, was Jesus für mich vorbereitet hat. Und genau das ist ja ganz wichtig. Und das sollten wir auch mutig anpacken. Und genau dafür, für das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, was zu deiner Lebensaussage passt, dafür solltest du auch alle Kraftreserven bereithalten. So wie dieser Mirabellenbuschbaum, der bereit ist, wenn es losgeht, seine Kraft zu investieren. Auch hierbei entsteht Freude. Ja, jetzt sagst du, gut, aber das Leben ist anders. Täglich werde ich mit so vielen Entscheidungen konfrontiert und ständig kommt einer, wie soll ich denn da überhaupt den Blick geradeaus heften? Vielleicht hilft das so ein bisschen, sich so zurechtzulegen bei so einer Entscheidung, die an einen so ganz schnell mal rangetragen wird. Wie würdest du dich nach 10 Minuten fühlen? Wie? Nach 10 Monaten. Und was sind deine Konsequenzen dieser Entscheidung in 10 Jahren? Bei großen Entscheidungen erbitte dir zumindest mal eine Nacht Bedenkzeit. Bei aller Schaffenskraft und Schaffensfreude, die entstehen kann, wenn du dich auf das Wesentliche konzentrierst, möchte ich dich daran erinnern, auf deinen ureigenen Rhythmus zu achten, ihn nicht zu übergehen. Lebensphasen wechseln sich ab. Auch unsere Kräfte sind nicht immer gleich. Und wir müssen präsent sein, gegenwärtig, in unserem Garten uns bewegen, um das mitzubekommen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Es war mir heute wichtig, dich zu ermutigen, dich um dein Herz zu kümmern, es kennenzulernen und diesen inneren Garten mit Gott zu durchstreifen und zu pflegen. Und davon ausgehend wollte ich dich ermutigen, dich für deine Lebensaussage, für das, was dir wirklich wichtig ist, einzusetzen und mutig Einfluss zu nehmen. Sehnen wir uns nicht alle nach Persönlichkeiten, die in sich ruhen, die mit anderen liebevoll umgehen und auch fair umgehen und die dennoch klare Vorstellungen und Ziele haben? Es gibt nicht so viele davon. Aber wir können versuchen, uns selbst auf den Weg zu machen, ein solches Leben zu führen. In diesem Sinne möchte ich zum Abschluss nochmal die Bibelstelle Sprüche 4, 23 an die Wand werfen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Damit bin ich am Ende, genau. Amen. So, ich möchte euch heute ermutigen. Streift mal durch euren Garten und in Bezug auf eure Lebensaussage überlegt mal, was euch wirklich wichtig ist. Und sprecht heute mal oder aber im Lauf der Woche mit einer nahestehenden Person darüber. Du musst nicht gleich verraten, wie wichtig das dir ist. Aber versuch das einfach mal zu bewegen, damit es irgendwann auch in Tat umgesetzt wird. Okay. Ach du Schreck.
So, danke.